Drunken Artist Ding irgendwie so adaptieren und als Selbstbild so verinnerlichen und dann so rauswachsen, ja. Wir haben keinen Plattenvertrag bekommen, wir haben die Platte aufgenommen, haben bei so ein paar Labels vorgespielt und dann ist dieser Traum irgendwie zerplatzt und ich habe einerseits, also der Traum ist zerplatzt, das war schlecht in diesem Moment. Retrospektiv war es irgendwie total gut für mich. Außerdem habe ich auf dieser Festivaltour auch meine Frau kennengelernt, mit der ich heute noch zusammen bin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Heute habe ich die ganz große Freude und Ehre, Maurice Rieger im Podcast begrüßen zu dürfen. Maurice ist der Gründer des Vereins Nice Dry. Nice Dry sind niederschwellige und lebensbejahende Kunst- und Kulturevents im Raum Hamburg, alkoholfreie Partys, Safe Spaces und Musikfestivals. Und es gibt einen Nice Dry Podcast. Unfassbar viel und unfassbar toll, echt und bunt. Denn Maurice kommt selbst aus der Kreativwirtschaft, ist Musiker und Gestalter. Wir sprechen heute über seinen Background, seine Jugend, Ausbildung und Passion. Wir sprechen übers Kreativsein, übers Musikmachen, das eigene Selbstbild, über verkaterte Montage und die Arbeit. Und letztlich sprechen wir über den Weg in die Nüchternheit hin zu Nice Dry. Links zu Maurice' Website, seinen Events, seinem Podcast und Musik findet ihr in den Shownotes. Unbedingt auschecken. Ganz große Empfehlung. Hi Maurice.
Hallo.
Hey. Na? Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Heute. Mir geht's auch in den letzten Wochen gut, muss ich sagen. Also ich habe einen guten Lauf. Ich hoffe, das bleibt so.
Cool, gratuliere.
Und du? Hast du auch einen guten Lauf?
Mir geht's auch gut. Ich habe einen super guten Lauf. Ich freue mich voll, dass du da bist. Du bist mein allererster Gast.
Yay.
Ja, hier im Podcast. Und ich freue mich riesig. Und ja.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe schon lange nicht mehr in so ein Mikro reingesabbelt. Das ist immer ein bisschen aufregend. Aber ich bin zuversichtlich.
Ich auch. Nein, das wird super. Und wenn du nichts dagegen hast, starten wir einfach direkt. Und genau, du wolltest ja heute, also du wolltest. Es wäre wunderschön, wenn du uns ein bisschen erzählst. Also mich würde es unglaublich interessieren, wie deine Geschichte so ist zum Alkohol. Also wann bist du zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Alkohol? Wie hat das alles so angefangen?
Ich bin in Berührung mit Alkohol gekommen, in den ersten Jahren erstmal indirekt. Also ich komme aus einer Gastrofamilie. Also mein Papa hat bis heute eine Kneipe in Worms, das ist in Rheinland-Pfalz, Mitte Deutschlands, hat er eine Kneipe am Bahnhof, den Schluckspecht. Und damals, als ich geboren wurde, hatten meine Eltern zusammen das Bierfestchen und genau, da war das halt einfach super normalisiert, dass Erwachsene Alkohol konsumieren und ja, man hat das eigentlich gar nicht so hinterfragt. Und in meinen Teenie-Jahren habe ich dann angefangen, Musik zu machen. Also ich spiele Gitarre, seitdem ich 11 bin und meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und da gab es dann mütterlicherseits so einen Freundeskreis, die, das hieß der Hardrock-Keller Worms, also die, das war so ein Hardrock-Freundeskreis, irgendwie hatten auch Bands und so und
cool.
Da war das auch sehr normalisiert, dass getrunken wurde. Also da gab es immer dann so einen Stammtisch, da wurde sich in verschiedenen Lokationen getroffen. Eine Lokation war praktisch die Wohnung meiner Mutter, wo ich dann auch regelmäßig war und die waren auch alle total nett und ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt und habe dadurch dann auch angefangen, Gitarre zu spielen, so eine Leidenschaft zu entwickeln.
Wie alt warst du da, nur dass wir das so grob einordnen?
Ja, 12, 13.
Ja, 12. Und da also, hast du dann auch genau, das erste Mal getrunken?
Nee, okay, getrunken habe ich nicht, also aber da habe ich das halt so gelernt, irgendwie das genau Band und Bier trinken und Exzess irgendwie so zusammengehört.
Ja.
Also lernen am Modell sozusagen. Und keine Ahnung, das habe ich dann halt so für mich irgendwie so übernommen, ne? Und deshalb war dann so diese Bandzeit, so ab 18, 19 habe ich dann aktiv in Bands gespielt, unterschiedlichsten. Und da war das so einfach in mir krass verankert, dass da halt dieses Saufen dazugehört. Also Saufen, sage ich jetzt, weil es halt wirklich nichts mit Genusstrinken zu tun hat. Das war einfach irgendwie wild und Exzess und was alles dazugehört. Und das habe ich relativ lange so zelebriert. Gleichzeitig habe ich aber auch ganz viel Cannabis konsumiert. Das kam mit so 15, 16 in mein Leben, so 10 Jahre lang. Und das war so ein bisschen, glaube ich, auch der Gegenentwurf zu diesem Kneipen-Gastro-Kind-Thema. Und ja, das hat sich dann so abgewechselt, ne? Viel Cannabis konsumiert, dadurch auch, ich sag jetzt mal, so Paniken, Paranoia-Zustände so, und Alkohol hat es dann aber auch wieder irgendwie enthemmt. Also, ne, das ist jetzt so diese Unsicherheiten, die ich hatte beim Weggehen, auch dann irgendwie mit 18, so in die einschlägigen Kneipen bei uns in Worms, das konnte man ganz gut so mit Alkohol irgendwie kaschieren, ne? Und das Ding war auch, ich war halt, also meine Eltern waren in Worms sehr bekannt, oder also man kennt die da so, weil die halt so in dieser Gastro-Szene halt aktiv waren. Das heißt, ich war immer der Kleine von meinen Eltern, ne? Also man kannte mich irgendwie halt auch so.
Ja.
Und das hat natürlich auch eine totale Unsicherheit bei mir mit sich gebracht. Ja, und dann.
Aber Unsicherheit, wieso? Ist ja eigentlich auch was Cooles, oder? Wenn man so gekannt wird in der Stadt.
Ja.
Also irgendwie so eine Stellung hat in der Stadt. Ah, der Maurice, den kennen wir.
Das ist es war nicht der Maurice, war der kleine Fischer.
Der kleine Fischer. Ah, okay.
Also ich hieß früher Fischer noch.
Ja.
Ja, hast schon irgendwie recht. Gleichzeitig war es aber halt auch, also ich sag jetzt mal, der Schluckspecht ist jetzt nicht die. Ist halt eine sehr bodenständige, eine sehr ehrliche Kneipe so.
Okay.
Und dann, also das ist dann, wenn du, also ich fand es auch schwierig irgendwie, ja. Weil man ja auch eine eigenständige Person sein will.
Natürlich,
und gleichzeitig
absolut.
Auch, also die Leute schon so viel über einen wissen, wenn du irgendwo reinkommst.
Ja. Oder denken zu wissen.
Oder, ja, genau.
Ja, man hat ja, da diesen ja. Stempel drauf, ja, den man mitunter ja gar nicht haben möchte, ja.
Ja, genau, ja. Genau, aber ich habe aber auch in diesem Stempel dann halt auch sehr hart dran gearbeitet, dass ich mir meinen eigenen Stempel verpasse. Meine eigene crazy Personality, in diesem, vor allem in diesem Band- und Kreativkontext so, ne? Deshalb finde ich es auch spannend, dass wir irgendwie sprechen, weil das ist ja, glaube ich, so der gemeinsame Nenner, so Kreativbranche, Kreativwirtschaft, irgendwie kreativ sein und
absolut, ja.
Dieses Drunken Artist-Ding irgendwie so adaptieren und als Selbstbild so verinnerlichen.
Ja,
und dann so rauswachsen, ja.
Ja, insbesondere mit dem Rock'n'Roll, oder?
Ja.
Ja, die Rockmusik.
Also wir haben dann auch wirklich mit der einen Band damals relativ ambitioniert Musik gemacht und ich hatte mir auch in den Kopf gesetzt, Rockstar zu werden, so, ne? Das habe ich auch so zelebriert. Und wir waren auch relativ nah dran. Also wir hatten damals bei so einem Bandwettbewerb mitgemacht, der auf so großen Musikfestivals hier in Deutschland ausgetragen wurde, diese Coca-Cola Soundwave Tour. Da sind cool. Wir dann sehr weit gekommen und
wie hieß die Band?
Mr. Virgin and His Love Army. Sehr eingängig, kann man sich direkt merken. und es lief auch irgendwie, also es lief echt gut und so. Und wir haben dann auch ein Album aufgenommen. Genau, Spoiler, also es wurde nicht super erfolgreich. Wir haben keinen Plattenvertrag bekommen. Wir haben die Platte aufgenommen, haben bei so ein paar Labels vorgespielt. Und dann ist dieser Traum irgendwie zerplatzt. Und ich habe einerseits, also der Traum ist zerplatzt, das war schlecht in diesem Moment.
Ja.
Retrospektiv war es irgendwie total gut für mich. Außerdem habe ich auf dieser Festivaltour auch meine Frau kennengelernt, mit der ich heute noch zusammen bin. Und
schön.
Genau, und ich hatte damals eine Erzieherausbildung gemacht, um viel Zeit für Musik zu haben und habe dann, also die Band ist dann halt, hat sich aufgelöst, alle haben sich um ihr Leben praktisch gekümmert, Vollzeit, also ihre, die ganzen, unser Keyboarder ist nach Berlin gezogen, die anderen haben halt ihr Studium fertig gebracht und so, und ich habe dann nochmal ein Studium als Kommunikationsdesigner angefangen, also auch wieder Kreativbubble so, und habe dann mit 27 angefangen zu studieren in Mannheim und dachte jetzt, einerseits dachte ich, ich werde jetzt total seriös, ne? Also dieses Rock'n'Roll-Ding ist jetzt irgendwie durch und habe auch die, genau, also Punkt, also ich habe auch die 27 überschritten, ne, dieses Club 27.
Aber nicht,
das war bei mir so bescheuert und so, das hatte, genau, ich hatte das immer im Kopf gehabt, so mit so 22, das war also wirklich teilweise grenzwertig so, was da so alles passiert ist und also auch Verletzungen so, ne, gegenüber anderen Menschen so, ne, wo es, also
aber magst du da ein bisschen noch drauf eingehen? Also hast du
was,
da Lust?
Auf was meinst du? Auf,
ja,
Exzesse oder was?
Auf Exzesse, ja. Auf dieses, was vor 27 passiert ist. Und
boah, da gibt's ganz schön viel. Also, ich sag jetzt mal, das Absurde war ja, ich war Erzieher und hatte in meiner Ausbildung in einer Krippengruppe mein Anerkennungsjahr gemacht. Also man muss ja dann, irgendwie ist eine schulische Ausbildung und dann macht man nochmal das Anerkennungsjahr in der Praxis. Und das heißt, ich war wochenends komplett, ne, von freitags bis sonntags komplett hinüber und dann montags morgens in dieser Krippengruppe. So, und das war halt der totale Widerspruch, so am, ich war damals auch in der Turbo-Jugend, sagt ihr das, was das, so ein Turbo-Negro-Fanclub?
Nicht wirklich, nein.
Turbo-Negro ist so eine Punk-Rock-Band aus Oslo, die einen weltweiten Fanclub haben, und dieser Fanclub war damals ein Riesending, so, da wurde sich jährlich in St. Pauli, also da wurde das gegründet damals, der Legende nach, von Bela B. Der hat, praktisch Kutten, also Jeansjacken besticken lassen mit dem Logo der Band und hat diese Turbo-Jugend aufgemacht, wie so ein bisschen wie die Kiss Army plus mit diesen Kutten. Und wenn die Turbo-Jugend sich getroffen hat, dann war das halt auch immer komplett exzessiv, so. Und dann waren in dieser Zeit, gab es super viele Turbo-Jugend-Partys und dann ist man dann so rumgepilgert. Also es war dann auch immer in so Chapters aufgebaut. Turbo-Jugend-Worms waren wir halt. Also, ne, ich war der Präsident. Es war auch so.
Du warst der Präsident von der Turbo-Jugend-Worms.
Ja, und als, als
in
Präsident.
Marburg gab es das nicht, nein.
Wo in Marburg? Ich
wahrscheinlich schon, vielleicht.
Es,
vielleicht
ich könnte
war ich
das
da nicht
mir gut vorstellen.
Ja, eigentlich.
Ja, und genau, da ist man halt dann so rumgereist an Wochenends und komplett zerstört halt wieder, dann irgendwie im besten Falle zu Hause wieder aufgewacht, so. Und genau, das ging mäßig gut. Also ich habe damals auch halt ultra viel geraucht und alles halt in mich, also es war irgendwie, war schlimm, und dieser Kontrast halt, wie gesagt, zu diesem Erzieher-Dasein war halt wirklich gruselig, und ich habe auch wirklich sehr oft montags gefehlt, bis ich dann auch so eine Ansage bekam, und dann gab es zum Beispiel einen Punkt, wo man hätte damals schon auf jeden Fall, so, das war wirklich schwierig, da habe ich dann sonntags praktisch durchgemacht und bin montags halt komplett zerschossen in die Kita, so, weil ich halt dachte, ich kann jetzt nicht mehr blau machen, ich muss jetzt dahin. Aber das war halt komplett fahrlässig so. Ich hatte Frühdienst morgens um 7 und da gab es dann auch so richtig so mit Kirchenrat eine Sitzung und irgendwie Gespräch, und also ich weiß gar nicht, ob ich eine Abmahnung, wahrscheinlich habe ich eine Abmahnung bekommen.
Durch das viele Fehlen an den Montagen, oder weil einfach jeder gemerkt hat, dass du noch alkoholisiert bist.
Also an dem Montag war das komplett nicht von der Hand zu weisen. Also, an diesem besagten, wo ich da durchgemacht hatte.
Ja.
So, das war halt ein Punkt, das war halt wirklich.
Aber wurde dann, wie alt warst du da nochmal, Entschuldigung, nur nochmal so ein bisschen zur Einordnung?
war ich, glaube ich, so 22, 23.
22,
also Abi, dann die Erzieherausbildung, genau, und dann anerkennt man ja so 22, 23
okay,
irgendwie.
Okay. Das ist kein Alter, wo man unbedingt dann nochmal mit den Eltern irgendwie Kontakt aufnimmt, wenn ein Auszubildender irgendwie. Aber hat man dir irgendwie weitergeholfen oder war es einfach nur eine Abmahnung oder hat man
Also ich war da schon gut angesehen. Also wenn ich da war, habe ich das gut gemacht. Also deshalb wurde mir auch verziehen.
Ja.
Und das war irgendwie an sich gut und so. Plus die Tatsache halt, also mich hat das natürlich auch komplett, also das war so ein Tiefpunkt, ne, wie man es in Filmen, in Selbsthilfegruppen hört, wo man eigentlich checken müsste, okay, jetzt muss man das irgendwie mal überdenken, das Konzept, wie man trinken so. Aber ich war da halt in dieser Junggesellenbude, ich war in diesen Bands, ich hatte da auch keine so eine Perspektive, wohin man sich so hinentwickelt. Und
ja, aber es wird ja auch nicht von außen an einen herangetragen. Also ich war auch in zig ähnlichen Situationen. Und wenn du das so schilderst, ist es ja auch nicht, dass die Institution dann zu dir kommt und sagt, hey, wir glauben, du hast da irgendwie ein Problem. Das ist für unsere Institution in der Arbeit mit Kindern irgendwie nicht ganz tragbar, dass du natürlich irgendwie angetrunken oder noch extrem verkatert hierher kommst. Und zweitens, kann man dir irgendwie helfen? Mhm. Also gibt es irgendwelche Anlaufstellen, die man dir vermitteln kann? Eine Art Suchthilfe oder so? Mhm. Weil es ja auch nicht als Sucht interpretiert wird, sondern als, ja, der ist jung und der hängt da mit seinen Punks ab oder so. Und genau, also das ist einfach so, wie soll ich sagen, das ist halt keine Suchtproblematik, sondern irgendwie, der ist halt noch jung im Kopf und wild und tobt sich aus und dann wird das immer auf den Charakter geschoben oder auf den Stand der Entwicklung oder das Alter oder was auch immer. Aber eigentlich ist es ja Sucht. Also ich weiß nicht.
Kann man schon.
Ist es ein Problem, wenn man weiß, man hat eine, also du kannst mir total widersprechen, aber man macht eine Ausbildung etc. und man mag die Arbeit eigentlich irrsinnig. Man mag natürlich klar sein, insbesondere wenn man mit Kindern arbeitet oder generell in jedem Job, aber es gibt schon Jobs, die vielleicht ein bisschen mehr Klarheit erfordern als andere, Und dann kriegt man das aber immer wieder nicht hin. Also du bist dann immer wieder in diesen Montagen. Und es ist dann immer, wenn es dann so gegen den eigenen Willen und die eigenen Vorsätze eigentlich arbeitet. Und ich finde das dann einfach sehr wahnsinnig schwierig für sich selbst zu identifizieren. Also ich kann das super gut nachvollziehen, dass das einfach eine Zeit dauert, bis man das überhaupt checkt.
Voll.
Halt so wahnsinnig unaufgeklärt. Aber gut. Das
vor allem habe ich aber auch sehr überperformt, wenn ich da war. Ne?
Ja.
Also das ist halt auch das Ding. Also ich habe ja alles dafür gegeben, dass ich da einen super guten Eindruck mache, eine gute Arbeit mache.
Ja.
Das kommt
ja
dazu. Ne? Und also die Tatsache ist auch, also unter der Woche habe ich halt jeden Tag gekifft und am Wochenende halt getrunken. Also es wurde jeden Tag irgendwas konsumiert.
Ja.
Also, ne, und wenn ich, also, das muss man ja auch, also ich habe halt dann, genau, also es hat sich irgendwie so verselbstständigt, also dieses einfach sich irgendwie aus der Welt schießen, ne, also Marihuana-Konsum ist ja auch schon ganz schön doll so, wenn man es genau nimmt und nicht so verharmlost, wie es oftmals auch getan wird, so.
Mhm. Ja, absolut, absolut.
Ja, man kommt halt besser klar und so, ne? Das ist halt nicht so eskalativ und das fällt in der Kita nicht auf. Also es wäre dann so, für einen Stresspegel kommt man auf jeden Fall ein bisschen, also vielleicht ist man ein bisschen besser mit klar und so, aber.
Der Maurice ist so entspannt mit den Kids.
Da ist man, der ist so geduldig, ey. Geduldiger Typ, ey.
Richtig toll, klasse.
Tja,
fehlt nur viel an Montagen, aber gut.
Aber das ist interessant, also weil du meintest, dass Klarheit da ein bisschen angebrachter ist als in anderen Berufen, weil in diesem Agenturding und Grafikdesign-Ding, wenn ich jetzt montags irgendwie einen Kater hatte und mich hinterm Bildschirm verkrieche und da meine Illustrationen zusammenklick, das ist ein bisschen egal so, ne? Also da geht es ja nicht um irgendwelche Aufsichtspflichten und irgendwie mal schnell reagieren und keine Ahnung.
Absolut, ja, das stimmt.
Genau.
Das heißt also, das war einer deiner Tiefpunkte, dieses Ermahnen werden sozusagen von dieser Ausbildungsstätte, die eigentlich sehr, sehr wichtig war. Und wie ging das dann weiter? Also du hast diese Ermahnung bekommen, oder? Und dann?
Und dann habe ich überperformt. Dann habe ich durchgezogen.
Dann richtig
Also
durchgezogen. Wie
Montag,
lange
also
noch?
was heißt durchgezogen? Also ich habe dann die Wochenenden halt natürlich weiter getrunken und so und auch weiter
Ja.
gekifft und so. Also das lief schon alles weiter, aber ich habe schon geguckt, dass ich montags irgendwie, ich kann dir nicht mehr genau sagen, ich hatte, also ich musste dieses Anerkennungsjahr wiederholen, weil ich vor dem Ende des ersten Jahres operiert wurde und da musste ich es nochmal wiederholen, also jetzt nicht wegen der Leistung. Und ich kann nicht mehr genau sagen, ob dieser Vorfall im ersten oder im zweiten Jahr war. Ich glaube im zweiten, also vielleicht dann so ein halbes Jahr oder so, ne? Und dann
Okay.
habe ich irgendwie das Abschlussprojekt gemacht und dann war ich im gleichen Ort in einem Hort. Was war denn das? Zweite Klasse, glaube ich. Das war Horror. Also es war wirklich schlimm. Also das Setting war schlimm. Und da hatte ich aber auch nur eine Vier-Tagesstelle, montags von, auch nur mittags immer von 12 bis 4,
Ja.
montags bis donnerstags. Und dieses Jahr war richtig doll, weil der Job mich komplett abgefuckt hat. Also 40 Kids und so. Dann, ach,
Wie
das
viele
war, also
Aufsichtspersonen auf
das.
Kinder auf 40?
Meistens war ich das und eine FSJlerin und
Zwei.
teilweise noch so Honorarkräfte, aber es war wirklich unterbesetzt. Also es war systematisch, also vom strukturell war das total der blöde Job. Und ja, ich war komplett überfordert. Also das war dann halt auch, ich hatte dann praktisch Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende.
Oh je.
Das heißt, ich habe dann Donnerstag schon angefangen zu trinken.
Oh Gott, ja.
Und montags konnte ich ja auch auspennen, theoretisch. Und aber dementsprechend war ich dann halt auch viel fertiger und so montags. Also es war, das Jahr war auch auf jeden Fall nochmal doll. Gleichzeitig bin ich in dem Jahr halt mit meiner Frau zusammengekommen. Also es war so einerseits, ne, so,
Ja.
keine Ahnung, und aber in der Zeit hat sich das halt auch so krass festgesetzt, also dieses Trinkverhalten.
Wie hast du denn getrunken?
Wie meinst du? Also, wenn ich angefangen habe, dann konnte ich nicht mehr aufhören.
Ja.
Das ist eigentlich der Style. Also,
Ja.
das war so das,
Ja, das kenne ich
glaube
sehr,
ich, so
sehr,
das
sehr gut.
Hauptding. Ich habe halt bis zum Schluss auch nie täglich getrunken, aber damals war das dann halt genauso dieses Naive. Ich bin ja irgendwie in einer Band und so und irgendwie ich habe ja frei und dann gib ihm so, ne? Ist doch irgendwie cool so, keine Ahnung. Und
Ja, und man hat es einfach auch nicht unter Kontrolle, oder? Also ich hatte es einfach nicht unter Kontrolle. Ich habe dann angefangen mit Schnäpsen. Ich war immer die Schnapslinde.
Ja, dazu gibt es in, also es gibt eine Kneipe in Worms, wo man sich so trifft in, ich sag jetzt mal, wie sagt man, links, grün versiffte Bubble, keine Ahnung, also wo auch alle MusikerInnen und so sich getroffen hatten, also diese ganze Szene irgendwie, und das war so unsere Stammkneipe, die Funzel, Grüße, also coole Kneipe, also es war irgendwie schon auch eine schöne Zeit so, ne, und da hatte ich Schnapsverbot. Also
Wirklich?
und ja, also das ist halt auch bezeichnend, ne?
Ja,
Also es
total.
wurde, ist auch immer komplett dann, ich habe aber auch gleichzeitig auch nicht viel vertragen, ne? Also das Problem war, wenn ich angefangen habe, habe ich nicht mehr aufgehört. Gleichzeitig habe ich nach 2 Bieren gelallt so und ich hatte halt auch immer Blackouts gehabt. Also das
Ja, ich auch.
war furchtbar.
Das
Ganz
ist furchtbar,
furchtbar.
oder?
Das war, also war immer krasser Kontrollverlust. Ja,
Was ist
so.
so, hast du so eine ganz schlimme Blackout-Geschichte, die du teilen möchtest? Irgendwas, was?
Ist irgendwie alles, also war irgendwie alles dabei. Von Krankenhaus, Ausnüchterungszelle, keine Ahnung,
Wow.
auch auf so Musikfestivals und so, da bin ich auch regelmäßig in Krankenhäusern aufgewacht, also.
Und
Also so, dann hatten wir auch mit diese, als wir diese Festivalsommer mit der Band hatten, da hatte ich auch es geschafft, nach einem Tag im Backstage auch Schnapsverbot zu kriegen. Dann, also es war, also ne, es gibt so.
Wahnsinn. Das ist eine Leistung.
Das war, ja. Irgendwie war irgendwie hart, aber ich habe das halt auch total abgekultet, ne? Also man macht dann ja so eine Heldensaga draus. Also man, ne, also man muss, also es ist ja auch natürlich peinlich und mit Scham und Schulden so natürlich verbunden, und um das irgendwie erträglich zu machen, versucht man es halt total lustig und heldenhaft darzustellen.
Absolut, du bist dann der richtig coole Rocker-Typ, der es irgendwie geschafft hat, überall. Jeder weiß schon direkt, wer du bist, und hast dein Image weg und bist irgendwie bekannt für etwas.
Ja. Also an sich, genau, also ich glaube, der, also wenn man dann unfair wird in dem Konsum zu anderen Leuten, ne, und Leute verletzt, das ist natürlich auch vorgekommen. Also gar nicht mal so krass bewusst, aber zwangsläufig passiert das. Und das, weil ich eigentlich schon so ein sensibler, empathischer Typ bin, so vom Grundcharakter, war das immer am befremdlichsten. Also weil das mir gar nicht ähnlich sieht und so. Und aber halt natürlich auch gleichzeitig dieses überkontrollierte unter der Woche so, war dann so dieses Kompensieren am Wochenende, halt dieses komplette Loslassen und Eskalieren. Das hat sich so gegenseitig bedingt.
Ja. Tja. Und du sagst, du hast in dem Jahr deine Frau kennengelernt?
Ja, auf einem der Festivals, wo wir damals gespielt haben.
Ja, und hat sie auch, also wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es dann eigentlich, also wie ging es dann weiter? Wann kam so der Aha-Moment oder wie?
Das hat noch ein bisschen gedauert. also genau, da war ich ja dann 24, 25 irgendwas, und dann, wir hatten uns auf einem der Festivals kennengelernt. Der Freund in Kreis von ihr sind dann, also die sind dann öfter auf Konzerte von uns gekommen. Es hat dann auch nochmal ein Jahr gedauert, bis wir wirklich zusammengekommen sind, weil wir wussten, irgendwie eine dieses Freundinnenkreises steht wahrscheinlich auf einen von uns aus der Band. Und es war nicht so klar, also keine Ahnung. Und lange Rede, nach einem Jahr sind wir dann zusammengekommen und haben dann in Worms sind wir relativ schnell zusammengezogen. Ich habe dann studiert.
Kommunikationsdesign.
Und,
hast du
genau,
studiert, ja.
Und da war das dann auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen gemäßigter, ne? Also ich wusste schon, also wenn wir weggegangen sind, ist trotzdem oft eskaliert, aber und meine Frau musste mich dann auch oft irgendwo heimtragen so oder ins Taxi rein. Also das war schon auch so ein Ding, aber die Regelmäßigkeit war viel geringer, ne? Und es war auch nicht mehr so, ich hatte dann schon so eine Perspektive und habe mich nicht mehr so krass so selbst vernachlässigt. Also weißt du, so dieses Selbstwertthema ist ja auch sowas, ne? Man ist sich selbst nichts wert, also kann man sich ja auch komplett wegschießen und irgendwo in der Straße aufwachen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, also ne, da hatte ich dann irgendwie so eine Perspektive so, und genau, Studium auch alles tippitoppi, und ich hatte damals dann das Praxissemester in Hamburg gemacht in einer Agentur, einer relativ renommierten so, und war dann ein halbes Jahr hier in Hamburg. Meine Frau war in Worms in unserer Wohnung, und das war halt auch nochmal so ein halbes Jahr, wo ich doll viel getrunken hatte. Ich hatte halt irgendwie auch Heimweh. Ich hatte diesen krassen Leistungsdruck so auf den Schultern. Ne? So, ich muss mich jetzt hier beweisen. Ich will mich auch beweisen. Ich will auch coole Sachen machen. Also es gab dann natürlich auch Chancen, coole Projekte zu realisieren. Und genau, und trotzdem stand jetzt die Eskalation am Wochenende dann auch in keinem Verhältnis so, aber das hat so ein bisschen irgendwie begründet, und
das ist ja auch etwas, was man lernt. Also es ist ja auch etwas, was man sieht. Man sieht es in Filmen, man sieht es irgendwie vielleicht auch bei den Eltern. Du hast Stress, du hast irgendwie Leistung zu erbringen.
Ja.
Dann hast du mal frei und du kannst nur richtig entspannen nehmen mit Alkohol, und dann macht man
diese,
das.
Genau, ich glaube, diese Lösungsansätze, also die habe ich nie so gelernt, also alternative Lösungsansätze zum Entspannen. Also, ne, was mache ich, wenn ich mit meinen Gefühlen nicht klarkomme? Was mache ich, wenn ich einfach ausgelaugt bin? Wie kann ich irgendwie sinnvoll meiner Birne und meinem Körper irgendwie was Gutes tun? Ne? Das habe ich erst dann später gelernt. Also, dass man jetzt auch Sport machen kann. Also klar, ich habe früher ganz lange Fußball gespielt, aber das war halt so, keine Ahnung, ich spiele halt Fußball und so. Das war jetzt nicht so, das war halt, ne?
Ja, es war halt eher ein Hobby.
Aber halt irgendwie gemacht, aber dass das irgendwie ein Ansatz ist, um im Gleichgewicht zu bleiben.
Ja.
Das kam erst später, ja.
Ja. Okay, das heißt, du bist dann das halbe Jahr, wo ihr nicht zusammen gewohnt habt, sondern in unterschiedlichen Städten, war es dann nochmal ein bisschen schlimmer und du hast dann?
Ja, und dann bin ich wieder zurück. Dann habe ich einen Master gemacht, auch in Mannheim. Und dann hat sich das, ja, also das Hauptproblem war, dass dieses Trinkverhalten, das war halt eigentlich, das war so gefestigt, dass ich das einfach nicht mehr rausbekommen hatte. Also, ne, ich habe dann mit allen, ich habe dann versucht, hier jetzt nur noch Sekt, nur noch das, die, nur noch also Sekt. alle, ach so blöde Regeln so, weil ja, ich bin halt auch immer eingepennt und so.
Mhm.
Es war einfach eine Zumutung, auch für alle Beteiligten, also es war immer nervig. Und für mich halt auch. Und dann ging es mal eine Zeit lang gut und so, und dann ging es mal wieder halt eine Zeit lang nicht gut, sondern es wieder eskaliert. Und das hört ja, glaube ich, wenn du dann in diesem Ding schon drin bist, in diesem Suchtding, dann kriegst du das auch nicht mehr raus. Also es wird ja gefühlt auch immer schlimmer.
Ja, hast du das so konkret gespürt? Also jetzt brauche ich Alkohol? Also hattest du so richtige Cravings und hast irgendwie versucht, nicht zu trinken und dann aber bist trotzdem? Oder war es eher so ein, weil ich finde, oft kommt die Sucht auch so leise und so von hinten. Und es ist gar nicht, dass es so schreit, so ich brauche jetzt sofort, sondern ach, eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht zu trinken, aber ja,
also
egal.
Drauf halt.
Scheiß
ja,
drauf
ja.
Einfach. Dann trinke ich halt, weil es gibt irgendwie keine Begründung, warum man es jetzt machen sollte, aber man gibt dem nach und findet dann schon immer irgendwas. Die anderen ja auch, es ist Freitag, ich hatte eben eine stressige Woche, ich leiste ja so viel, bla bla bla.
Klar. Ja, also kann ich es unterschreiben, ja. Also auch eher so leise. Also jetzt, genau, das ist, glaube ich, aber auch, also wenn man von diesen extremen Abhängigkeitssymptomen so ausgeht, die so verbreitet sind, ne, diese körperlichen Abhängigkeitssymptome, wo man dann, also wo es einfach dann nicht mehr anders geht, also da war ich irgendwie weit weg von, aber an sich, aber die meisten, genau, und aber ja, dieses Subtile so, ich kann irgendwie am Wochenende mit mir nichts anfangen, so, dann lass uns irgendwie, ach, gehen wir auch heute auf ein Konzert, ach, und dann, ach, zufällig kann man auch ein Bier trinken, so,
ja,
so.
Komisch,
was ein Zufall, das ist ja eine Bar. Und ich habe dann aber halt auch so, also, wo ich dann auch merkte, wenn wir dann zum Beispiel auf ein Konzert waren, habe ich dann halt heimlich an der Bar dann einfach nochmal zwei Schnäpse getrunken.
Oh mein Gott, das habe ich auch gemacht. Oh ja, oh Gott, ich auch.
Also weißt du, so, dass keiner mitbekommt.
Ja, ja, ja.
So dumme Sachen. Und,
ja, ja, ja. Und da weiß man eigentlich.
Das ist halt total, also ne, das ist dann so der Punkt, wo du denkst, oh, das ist irgendwie nicht geil.
Das nee, das ist nicht geil.
Cool.
Nein, du holst eine Schnapsrunde und bestellst dir noch einen und trinkst den schnell und bist eh schon. Ja, das sind so Momente, wo man eigentlich ist dann schon weiß.
Unangenehm. Ja, ja. Es ist natürlich, wenn du ein Umfeld hast, wo das keiner hinterfragt.
Ja.
Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen egal. Wenn du Leute um dich rum hast, die schlimmer trinken, dann ist es auch ein bisschen egal.
Ja.
Und wenn du, keine Ahnung, trotzdem halt die ganze Woche ablieferst, dann kann man sich's ganz lange schönreden.
Ja.
Genau, aber der Punkt war dann halt oder ist dann irgendwann überschritten, wenn das Umfeld so darunter leidet. Und meine Frau hat dann, wenn ich zum Beispiel alleine weg war, hat sie dann einfach darunter gelitten, weil es nicht klar war, wie jetzt der Abend verläuft und sie sich hier totale Sorgen gemacht hat und es auch wirklich, also faktisch nicht klar war, falle ich hier in die Elbe laufe ich vor irgendein Auto, kriege ich voll aufs Maul. Also ne, das sind ja alles realistische Gefahren, die die man in Kauf nimmt. Und genau, wenn man das halt, ja, also das habe ich irgendwie öfter gemacht und so, habe diese Sorgen meiner Frau auch, glaube ich, so ein bisschen runtergespielt, so ein bisschen, was ist das dann? Ist das Gaslighting? Wahrscheinlich schon. Und war trotzdem natürlich auch irgendwie wieder von mir so peinlich berührt und so, weil ich ja wusste, das ist mir eigentlich, also ne, eigentlich will man das nicht, man will nicht Leute verletzen, die man liebt und so, aber kriegt es halt nicht anders auf die Kette, weil halt dann ne, der Hund von der Leine gelassen wird so. Und ja, keine Ahnung, das ist ja, das war dann auch dann so der Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt also es gab einen Abend, wo es nicht mehr von der Hand zu weisen ist, dass das so nicht geht und meine Frau das auch klar kommuniziert hat. Und dann haben wir, sie hat ein Jahr praktisch auch nichts mitgetrunken. Dann haben wir erstmal so eine Trinkpause gemacht. Ein Jahr. Mhm. Das war auch so, ne, so. Das hat mir in dem Moment, glaube ich, irgendwie einen Arsch gerettet, weil das so auch so ein absehbarer Zeitraum war. Also ein Jahr war natürlich extrem lang, aber ich mag ja auch Herausforderungen.
Ja.
Also ne, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann versuche ich es immer schon durchzuziehen. Und genau, das war dann 22. August 2019, ging das Jahr los. Mhm. Und da gab es natürlich dann auch schon so Situationen, die wirklich krass herausfordernd waren, die, also wenn man dann sich Situationen in Anführungszeichen gestellt hat, die man sonst ja immer nur trinkend bewältigt hat, in Anführungszeichen, also jetzt ganz banal, wir waren auf einer Hochzeit in München, so eine urbayerische Hochzeit und das war halt absoluter, also das war crazy.
Und wie ging's dir? Also wie
schlecht. um es kurz zu fassen. Also ich bin dann, also es war auch alles halt nicht mein Style so, ne? Also wir waren da in so einem Brauhaus. Mhm. Wir wurden dann press vorne an dieser bayerischen Band platziert, die halt so sonst immer auf dem Oktoberfest spielt, weißt du, so richtige. Die haben halt so Andreas Gabalier und so Zeug gespielt. Das war richtig gruselig. Und wir press vorne an der Band. Und ich habe jetzt seit einem halben Jahr habe ich ADHS diagnostiziert und bin sehr auch empfindlich Reizen gegenüber. Und das war die komplette Zumutung.
Oh Gott.
Alle außenrum gesoffen. Also da hat auch mittags um 4 Uhr konnte keiner mehr gerade gucken, so gefühlt. Also wie gesagt, meine Frau hat ja auch das Jahr nichts getrunken. Das ging, also das ist ja immer, wenn man so einen Sober-Buddy dabei hat und so bei so Sachen, geht es auch besser.
Ja, das denke ich mir, ja.
Aber dadurch, dass ich habe das ja ganz lange auch geleugnet, dass dieses Problem da ist oder dass ich da irgendwie, ne, und das, ich dachte ja, ich bin ja praktisch da hingegangen mit dem Mindset, easy, wir trinken ja jetzt nichts, ist gar kein Problem da, das wird einfach so weggenutzt, das ist kein Problem. Mhm. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass ich am liebsten also einfach unter mich verkrochen hätte so. Und das war einfach nur unangenehm den ganzen Tag. Emotional, körperlich hatte ich auch so richtiges Herzrasen. Also es war einfach super unangenehm alles. Und dann bin ich um 9 dann heulend aus der Location ins Hotelzimmer, hab mir dann eine Tüte Chips an der Tanke geholt und wollte das aber auch gar nicht. Also das war ja, wenn man es so nennt, war das ja ein Craving. Also ne, ich habe das einfach nur so weg, also ich wusste nicht, wie ich das einordnen sollte.
Party, wo man einfach heult.
Ja. So. Ja, aber früher, also ein Jahr vorher, wäre das vor diesem 22. August gewesen, hätte ich ja mitgetrunken, hätte es irgendwie lustig gefunden, so.
Ja, aber das ist ja genau das, wir trinken uns in Form. Für auch ganz oft. Aber ja, das ist natürlich.
Also ich will auch diese Feierei nicht schlecht machen, so, ne? Also Leute, die das irgendwie können und so, die das irgendwie auch vielleicht dann einen guten Abend haben und mit der Musik auch was anfangen können. Es waren halt ganz viele Sachen, mit denen ich nichts anfangen konnte, so.
Ja.
Genau, so war das.
Und das war dann diese Hochzeit. war dann so relativ am Anfang von eurer Einjahres-Challenge. Das ist aber auch eine riesengroße Herausforderung.
Das war auch crazy. Das war echt crazy.
Und du bist dann im Hotelzimmer und wie hast du dich beruhigen können? Also wie, weißt du das noch?
Chips? Nein, ich habe Chips gegessen.
Chips gegessen.
Chips und ich habe, glaube ich, wahrscheinlich Trash-TV oder irgendwie sowas geguckt.
Okay, und dann ging's. Konntest du dann irgendwann einschlafen? Okay,
also ich war, also mir war das natürlich auch peinlich und so. Mm. Meine Frau konnte es halt auch nicht einordnen, was da jetzt los war. So irgendwie. Das Ding ist natürlich, wenn wir halt sonst hier so weggegangen sind, dann hat man es, glaube ich, auch also auf einer Hochzeit und wenn man extra nach München fährt, dann geht man ja auch von aus und auch das Brautpaar, dass alle bis zum Schluss bleiben, so gefühlt.
Ja.
Wenn man halt hier so weggeht und so, ne, dann, wenn man 10 einfach abhaut und so, dann denkt man so, jo, es merkt jetzt keiner oder so. Da konnte man sich irgendwie eher rausziehen, aber da war es halt so ganz offensichtlich irgendwie, dass das irgendwie komisch war. Und
hast du dann noch von anderen, Entschuldigung.
Achso, ich wollte jetzt, sag ja.
Nein, hast du aber irgendwie von anderen dann noch böse Worte hören müssen oder von den Gästen oder vom Brautpaar irgendwas?
Nee.
Okay. Das sind ja auch Ängste von vielen, die sagen, was ist denn, wenn ich mich auf einer Party unwohl fühle? Auf einem Geburtstag oder so und ich trinke irgendwie nicht und ich stehe da noch ganz am Anfang und ich merke einfach, ich halte es nicht aus, warum auch immer. Und ich möchte gehen, also werde ich dann sozial verstoßen. Ich glaube, das sind ganz, ganz große Ängste, die ganz, ganz viele Menschen haben. Und da tut es einfach gut, sich mit Menschen auszutauschen, die da vielleicht schon durch solche Situationen, so wie du, durchgegangen sind und man auch vielleicht ja oft merkt, hey, eigentlich kann jeder gut nachvollziehen, wenn es einmal nicht gut geht, oder? Und man sich zurückzieht und der Grund dafür ist ja eigentlich zweitrangig.
Ja, total. Genau, also so gab natürlich dann auch zum Beispiel die Weihnachtsfeier damals in der Agentur. Das war halt auch herausfordernd. Da bin ich dann aber halt dann einfach irgendwann gegangen, so, das war dann auch okay.
Was genau war herausfordernd?
Naja, weil, also man wusste ja auch, dass, also bei den Weihnachtsfeiern davor und bei allen Feiereien davor war ich immer der, der am meisten abgeräumt war. Also das war halt der Style, das war auch mein Selbstbild.
So Stimmungsmacher
und
auch.
Und das da, auch irgendwie. Und solange ich natürlich der Vollste war, haben sich ja auch alle irgendwie wohlgefühlt, dass sie nicht die Vollsten sind. Also das tut dann ja natürlich auch gut, wenn einer dabei ist, der sich noch mehr aufführt.
Ja.
Also das Win-Win für alle.
Ja.
Als ich dann aber nüchtern dabei war und gesagt habe, nee, wir, das wusste ich, habe das natürlich auch jedem erzählt und so, ne? Also für mich war das schon auch ein Riesending so, was ich jedem erzählt habe, so proaktiv, ob man es hören wollte oder nicht. Und es wurde dann auch so anerkannt. Ich wurde auch jetzt da jetzt gar nicht gepusht, so jetzt hier, trink doch mal und so. Das wird schon, war schon alles fein.
Wurdest du nicht?
Nee, wurde ich nicht.
Wurdest du nicht?
Also jetzt zum Beispiel bei dieser Weihnachtsfeier gar nicht und so. Genau, und trotzdem hatte ich natürlich mit zu kämpfen, genauso locker zu sein, wie es mir eigentlich, wie ich immer dachte, dass ich bin. Also das ist ja dann, ne, ich habe dann ja im Kopf, okay, ich bin so locker, also man vergleicht es dann ja mit der Lockerheit, die man als Trunkenbold hatte und die ist natürlich, also das ist ja dann nicht mehr so, also ne, ich, ja.
Ja, vorerst.
Also genau, es braucht vielleicht ein bisschen und ab 12 oder 1 und so, da bin ich halt einfach auch nicht mehr, da bin ich einfach müde und so, ne, das ist halt auch eine Tatsache, also keine Ahnung, lange Rede. Das Jahr war voll mit unterschiedlichsten Erfahrungen. Und dann kam aber auch Corona. Ne? Und dann war man ja eh zu Hause. Und das hat mir so ein bisschen auch in die Karten gespielt.
Super.
Und gleichzeitig war aber auch dann am Ende dieses Jahres, habe ich dann aber auch, wurden natürlich auch schon diese Fragen so, ach, dann können wir ja wieder hier auf die Rolle gehen. So, ne? Ist ja bald rum. Und ich so, ja. Und ich wusste halt ganz genau, wenn ich jetzt, es dauert einen Abend wahrscheinlich. Also mir war klar, dass es dann genauso weitergeht. Und ich habe das dann immer so, immer weiter rausgezogen, aber so, ich bin dann auch so um diesen Punkt dann so rumgeeiert, weil ich dann auch keinen Grund mehr hatte, so richtig, so dann immer so, trinkst du irgendwann wieder oder keine Ahnung, ich so, keine Ahnung, aber diese richtige Annahme, ich will jetzt abstinent leben, ich muss vielleicht auch abstinent leben, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich die Person bin, die ich sein will, die, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und in der Zwischenzeit habe ich halt einfach mich komplett überarbeitet. So, ich habe es dann geschafft, mir, also es war damals eh schon crazy halt, dieses Agentur-Ding, da habe ich mich schon krass verausgabt. Dann haben wir ja noch Hochzeiten fotografiert. Dann habe ich noch irgendwelche Jobs nebenbei gemacht. Also es war sau viel Zeug, sau viel Arbeit, ultra die ganze Zeit. Und ja, ich war halt einfach komplett überarbeitet und als ich dann wirklich auch krankgeschrieben war von der Überarbeitung und mein Körper sich halt gewehrt hatte, also könnt ihr jetzt so klassisches Burnout runterschreiben oder Überarbeitungs- oder Arbeitsdepression, also es war eine krasse depressive Episode, Ende 21, Anfang 22, hatte ich dann. Also ich habe gekündigt in der Agentur, weil ich einfach nicht mehr konnte und merkte, ich muss jetzt irgendwie raus und hatte mir parallel auch schon einen Job als Erzieher wieder gesucht, weil ich, also ne, ich muss ja meinen Lebensstil irgendwie bestreiten und dachte auch, dass das Problem dieses Agentursetting ist. Ne? Also das hat es natürlich befeuert, aber auch natürlich war ein großer Teil, war natürlich mein Ding da so und genau und dann hatte ich Anfang 22, bevor es dann wieder losging nach Silvester, so ne, waren dann so diese Weihnachtsfeiertage, Silvester, hatte ich dann halt so eine krasse Panikattacke, dass ich dann einfach krankgeschrieben war, bis ich den nächsten Job angefangen hatte. Also ich konnte einfach nicht mehr dort arbeiten, so weil dieser Druck und alles, und da habe ich mich mit ganz vielen Podcastern in dieser Krankschreibung beschäftigt und es hat, glaube ich, 3 Tage gedauert, 2 oder so, bis ich dann bei so Sucht-Podcast gelandet bin.
Okay.
Und es dann hier Haken, hier, das habe ich auch, das und so. Und dann war es relativ klar gewesen. Genau, und dann kam diese ganze Umkehr. Also dann habe ich halt gecheckt, ah ja, okay, es gibt ja auch andere Leute, die abstinent leben und denen es ganz so scheiße geht. Also die irgendwie so eine Perspektive entwickelt haben. Und das Leben ist jetzt gar nicht rum. Also ne, ich muss mich ja jetzt gar nicht mehr einschließen. Ich kann mich ja irgendwie connecten, kann irgendwie auch ich sag jetzt mal, tiefer liegenden Probleme erstmal vielleicht beackern. So. Also ich war auch schon in Psychotherapie und so. Ich habe schon relativ viel gemacht. So. Also es war schon so ein Prozess, auch so Meditation alles. Und genau, diese Annahme des Themas, so ist. So war es, das einmal anzunehmen und ich will jetzt nüchtern leben, das ist jetzt mein Ding, so. Das hat dann diese Umkehr und dieses, dann auch wieder so ein positives Selbstwertgefühl irgendwie gebracht und und das auch einmal zu thematisieren und nicht mehr so rumzueiern halt bei allen Gelegenheiten. Das ganz klar allen Freunden auch einmal zu erzählen.
Ja.
Zu merken, naja, okay, ist halt irgendwie so ein Ding. Und ist doch irgendwie cool, dass man es jetzt einfach lässt und einfach sich ein neues Leben so aufbaut und
ja, absolut.
Alle davon profitieren, ja.
Absolut, gratuliere. Habe ich das richtig verstanden? Du hast dieses eine Jahr diese Trinkpause gemacht und hast dann danach eigentlich nicht mehr angefangen, sondern dich einfach das kompensiert mit Arbeit.
Genau.
Ja, genau. Okay.
Ja, yeah, genau. Also ich habe seit dieser Trinkpause dann gar mehr getrunken, aber habe...
Ja, diese bewusste Entscheidung hat einfach gefehlt. Also genau. So dieses...
Das war total schwammig alles. Das hat, und das hat den totalen Konflikt in mir so hervorgerufen.
Ja.
Und sich selbst verleugnen und das eigentlich irgendwie wissen,
ja.
Aber es irgendwie so wegpacken, so tief.
Ja. Ich fühle das total gut und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie befreiend das auch sein kann, für sich zu sagen, hey, ich trinke ein. Also die Möglichkeit besteht für mich eventuell einfach nicht. Was heißt eventuell? Die Möglichkeit besteht für mich nicht.
Ja.
Und das schafft so viel Gedankenraum. Also du hast einfach ein riesengroßes Thema, mit dem du dich nicht mehr beschäftigen musst.
Ja,
und
voll.
Du hast dann so viel Platz für Neues. Und was kam bei dir dann alles Neues in dein Leben, seitdem du dich dann sozusagen ganz klar, also du bist so quasi aus dem Burnout, hast dich dann zu dir gefunden und gesagt, okay, ich lebe nüchtern, hast Podcasts gehört, hast irgendwie erkannt, hey, die Leute, die nüchtern leben, sind happy. Das ist ja auch etwas ganz Gesellschaftliches. Das sind ja Bilder, die gezeichnet werden. Diese Alkoholikerin, die jetzt nur leidet, weil sie darf nicht mehr trinken und ist ihr Leben lang aber nur darauf reduziert, dass sie ja so gerne trinken wollen würde und bloß nie wieder und so. Und das Bild hast du sozusagen wegwerfen können. Das ist ja schon mal eine ganz große, große Leistung, finde ich, dass man sich selbst das so zugesteht und auch einfach eine neue Möglichkeit für sich sucht, sich zu definieren.
Ja,
was kam bei dir dann nach diesem Entschluss oder wie man es nennen will? Was kam so in dein Leben?
Ja, also genau, ich habe halt in dieser Anfangszeit erstmal extrem viele Podcasts gehört, die das Thema behandeln, also allen voran halt Soda Club. Da war ich das erste Mal, hatte ich das Gefühl, da sind Menschen, die früher bei mir hätten im Freundeskreis sein können. Also so ganz mir nahestehende Personen, die nüchtern leben und das einmal vorleben und gleichzeitig aber auch Mut spenden und geben durch die Erzählung, dass man das Gleiche machen kann, dass man das genauso machen kann.
Ja.
Das waren Personen, die also auch irgendwie gleich alt sind, so, ne, in den Selbsthilfegruppen, also bin ich auch hingegangen. Also ich habe alles irgendwie mitgemacht.
Anonyme Alkoholiker oder bist du hingegangen? Okay.
12-Schritte-Gruppen. Es gibt auch andere, die gut sind und es gibt auch natürlich das Suchthilfesystem, da war ich jetzt nicht irgendwie, weil ich habe ja auch nicht schwarz auf weiß irgendwie so eine Diagnose, ne? Also wenn man zum Hausarzt geht und wirklich so eine Abhängigkeitserkrankungsdiagnose hat und so nach den WHO-Kriterien, dann kommt man in das Suchthilfesystem und bei mir war es ja auch halt total strange, weil ich war ja nüchtern, also und ich war ja schon lange nüchtern und das ist ja auch das Ding, also man kann ja auch einfach aufhören ohne Suchthilfesystem, wenn man nicht in dieser körperlichen krassen Abhängigkeit ist, die klassischerweise so in den Erzählungen vorherrscht. Und ne, ich war halt irgendwie über so einen Punkt drüber, wo alles halt gut lief, ne, ich super erfolgreich war irgendwie auch in dem, was ich gemacht hatte. Also so nach außen auch alles tippitoppi waren so und auch halt, wie gesagt, ich auch nie täglich getrunken habe und so. Ja. Und das ist aber auch nicht der Punkt und so. Trotzdem hat es halt irgendwie fast so mein Umfeld hier gekostet und deshalb konnte ich einerseits gut aufhören, weil ich auch natürlich Unterstützung von meiner Frau bekommen hatte. Gleichzeitig war es dann aber ab dem Moment, wo ich das für mich so anerkannt hatte, wichtig, mich auszutauschen. Und deshalb haben auch diese Gruppen irgendwie geholfen.
Ja.
Auch wenn die Leute halt älter waren, größtenteils, also nicht nur, aber größtenteils halt irgendwie schon. Und auch nicht unbedingt aus dieser Kreativbubble. Das waren viele nette Menschen. Und auf der Metaebene haben natürlich alle die gleichen Struggles und so. Also jetzt so Traumata, so frühkindliche Beziehungsthemen und so. Aber trotzdem war es mir auch wichtig, also nochmal um Soda Club, das waren halt Leute, die genau aus aus meinem Freundinnenkreis hätten sein können. Und das wollte ich auch, also im direkten Freundeskreis. Also ich wollte halt einfach einen nüchternen Freundeskreis. Ne? Ich hatte keinen nüchternen Freundeskreis. Und da ich ja auch aus diesem Werbeding kam und Grafikdesign, Kommunikationsdesign-Ding, war es mir auch also so künstlerisch irgendwie auch ein Anliegen, einmal das thematisch so mich daran abzuarbeiten, so auch visuell oder konzeptionell oder gestalterisch. Ja. Und gleichzeitig wollte ich halt einen nüchternen Freundeskreis und dann kam mir auch relativ schnell dann in dieser Nüchternheit schon die Idee, dass ich irgendwie ein Event mache, wo es Podcasts praktisch hineingeladen werden, wo Kunst an der Wand hängt von nüchternen Leuten, wo das ist halt auch ein Ding, also ich bin sehr tattoo-affin und bei mir im Freundeskreis haben sich zwei Tätowierer, also bei einem wusste ich es schon vorher, weil wir kurz nachdem wir nüchtern waren, da waren wir gemeinsam auf einer Hochzeit hier in Hamburg, aber da hatte ich damals fotografiert, deshalb war ich da nicht so, ich hatte was zu tun praktisch auf der Hochzeit, er war Gast gewesen und da hatten wir kurz diesen Struggle so mit, also ne, das, auf jeden Fall wusste ich zu diesem Zeitpunkt, okay, die gibt's auch so, einer hat sich noch öffentlich geoutet auf Instagram und dachte ich so, genau, also Podcast ab aufs Event, Kunst aufs Event, nüchterne TätowiererInnen aufs Event und ja, halt einfach das Ganze so eher so lifestyleig aufgemacht und positiv diese Nüchternheit transportiert und kommuniziert und also in diesem klassischen Suchthilfesystem, da wird ja dieses diese Bilder, diese stigmatisierenden Bilder, die werden ja auch in diesem Suchthilfe, in der Suchthilfekommunikation ja auch oft wiederholt. Mm. Das sieht aber auch alles oft sehr so, das ist ein ernstes Thema und so, total. Aber ich glaube, ist auch wichtig, dass man das, also, dass man das positiv auflädt und auch diese Perspektive hinter dieser, also wenn man nüchtern ist, dass man die auch aufzeigt, also dass dieser Anreiz und dass das nicht mehr so schwer gemacht wird. Und genau das Event hieß dann Nice Try. Das fand dann halt 23 hier in Hamburg statt. Und genau, ich habe dann irgendwie Instagram aufgemacht, Logo gemacht, Namen gemacht, Kommunikation gemacht, Open Call gemacht für KünstlerInnen. Und zuallererst auch genau Soda Club angeschrieben. Damals noch So Berlin, das war ein Podcast aus Berlin, Pepe und Viola. Den gibt's jetzt heute nicht mehr, die hatte ich angefragt und die hatten dann zugesagt und dann hat sich hier eine Location aufgetan und irgendwie kam alles dann relativ schnell zusammen und ja und keine Ahnung, irgendwie ging das alles ratzifatzi und dann haben sich auch Leute bei mir gemeldet und dann kamen immer mehr Leute dazu, die mir auch Arbeit abgenommen haben und genau. So kam dann dieses Event 23, das war total cool, da waren auch viele Leute, es war auch ein bisschen
großartig,
aufregend, weil man, also weil es das in dem, also so auch noch nicht so wirklich gab und ich meine, in Hamburg sind auch viele Events, ne, also man hat, also wird sowas angenommen, ich habe auch überall natürlich damals mit meinem Namen drunter gestanden, so, also ich, es waren ja auch Kosten und so und genau, wir haben über einen Tipp habe ich dann eine Förderung beantragt, die wurde auch dann genehmigt, aber auch erst eine Woche vor dem Event. Also ich hatte auch in dieser Zeit die ganze Zeit diese Unsicherheit des Geldes. Ja. Und ne, so, das ist, also mir ging es auch in der Zeit nicht nur gut, also es war auch wirklich doll. Und ich habe auch, als ich diese Idee hatte, dieses Event zu machen, hatte ich auch natürlich im Hinterkopf, ich komme gerade aus einer Überarbeitung und dieses Event klingt nach einer dollen Überarbeitung. Aber andererseits wusste ich, das muss jetzt gemacht werden. Also ich muss das machen. Also die Idee ist irgendwie gut. Ich habe irgendwie Bock drauf. Und am Anfang weiß ich auch nicht, was dann noch alles aufploppt und so. Ne? Am Anfang denkst du, ja, machst halt ein Event und so, keine Ahnung.
Ja, 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 wie ist dann und, wirklich? Ja.
Und dann merkst du, ah, scheiße, ich brauche ja auch eine Eventhaftpflicht. Und dann denkst du so, ah, scheiße, wenn da jetzt ein Podcast, wenn die da hinkommen, da brauchst du auch eine Anlage. Und dann denkst du, ey, wenn die jetzt da einfach in diesem Raum hocken, ist ja auch Panne, brauchst du auch eine Bühne. Dann denkst du, wenn jetzt dieser Podcast da, wenn die das jetzt da aufnehmen, wäre es auch irgendwie geil, wenn man das irgendwie auch aufzeichnen würde. Dann denkst du, okay, scheiße, wenn das aufgezeichnet werden müsste, dann bräuchte ja irgendjemand, der da Tontechnik macht. Also, weißt du, so, und dann geht's halt los und dann,
ja, naja. Größer und größer, ja.
Deshalb, das war, glaube ich, auch gut, dass ich nicht wusste, was da alles dranhängt. Also, so.
Ich finde das so schön. Also ich finde das erstmal so, so großartig, was du da auf die Beine gestellt hast und deine Geschichte so spannend. Und ich finde es auch so schön, was du sagst mit Soda Club und einfach dieses neue Bild, was gezeichnet wird. Auch Nathalie Stüben. Also das ist ein Podcast, den ich super viel gehört habe, mit dem ich eigentlich nüchtern geworden bin.
Ja.
Also nur durch ihren Podcast, weil sie auch, und auch wie Soda Club und so, das ist einfach eine so positive, schöne Aussicht, weil man, das ist einfach viel besser, also mir auch, also mir geht's einfach viel besser als vorher. Und ich höre bei dir auch so raus, man stößt halt schnell auch vielleicht an seine Grenzen und kann seine Grenzen vielleicht auch gar nicht mehr so arg übertreten, weil man dann irgendwie Dinge lernt, oder? Wenn man nüchtern ist, hey, ich sollte mich nicht überarbeiten, da habe ich mal eine Erfahrung gemacht, oder ich muss einfach früher nach Hause gehen oder so, oder jetzt ist die Zeit, da brauche ich viel Energie und Fokus, um zum Beispiel so ein cooles Event auf die Beine zu stellen. Und das geht alles viel, viel besser nüchtern, weil man präsent ist, weil man mehr zu sich findet, weil man auch bessere Ideen hat, finde ich, auch gerade im Kreativen. Denn im Kreativen geht es ja auch, also weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich einfach auch viel darum, bei sich zu sein und aus sich heraus Dinge zu gestalten, mit Klarheit und irgendwie so sensibel wie möglich zu sein eigentlich für alles, aber dann auch gleichzeitig Grenzen abstecken zu können und so. Und das sind alles Dinge, die viel, viel, viel besser gehen und viel mehr Spaß machen, wenn man nicht die ganze Zeit diesen Klotz am Bein noch mit sich rumzutragen hat.
Total. Ja.
Richtig.
Überlagen dran.
Wie gehst du denn, wenn ich dich noch fragen darf, hätte ich noch zwei Fragen für dich.
Ja.
Und zwar, hast du heute manchmal noch Lust zu trinken? Also ist manchmal noch so, dass du denkst, nein, okay.
Also, ja, sorry, ich wollte dich jetzt unterbrechen.
Nö.
Das war's, okay.
Das war die Frage, das ist eine Antwort. Ja. Genau, und wie gehst
aber
du
soll ich ausführen, warum ich keine Lust habe?
Ja, gerne.
Das ist vielleicht interessant. Also,
ja, total, ja.
Also nie habe ich gar nicht. Also also ich finde es interessant, wenn man jetzt so weggeht und so sieht, wie andere so trinken. Das finde ich teilweise echt gruselig. Das ist einmal so ein Punkt und das schreckt auch total ab. Gleichzeitig ist auch, also nochmal zu diesem Event und was da jetzt draußen entstanden ist, jetzt auch, also ist ja jetzt ein Verein und blablablub. Also es ist sehr viel daraus entstanden. Mhm. Man hat einen nüchternen Freundeskreis, mit dem man auch jetzt irgendwie weggehen kann und Alternativen hat. Also auch wenn man jetzt mit mehreren Leuten auf Veranstaltungen geht, wo getrunken wird, ist man trotzdem in so einer Clique halt und so. Man ist so diese Gang und so. Und das fand ich immer irgendwie cool. Und da, genau, aber wenn man irgendwo hingeht und Leute trinken, das finde ich irgendwie abschreckend. Gleichzeitig weiß natürlich dadurch, dass ich dieses Event gemacht habe und so, war das auch eine Art Selbstschutz und so. Ne? Mhm. Jeder weiß, okay, das ist der Typ, dieser Sober-Typ und so. Jetzt ist natürlich ein bisschen absurd, aber es ist ja irgendwie so und dadurch kriegt man auch gar nichts angeboten oder so, weißt du, also die Frage stellt sich für niemanden. Und Leute, die das irgendwie triggert oder so, die halten sich von mir fern. Also so ein bisschen so eine natürliche Auslese, die dann drauf klarkommen, die werden also so, das ist irgendwie gut. Und ich weiß natürlich auch, was alles so auf dem Spiel steht. Also das ist auch sowas. Also ich habe eine Perspektive. Ich weiß, dass ich ein gutes Leben habe und so. Und das habe ich, weil ich halt einfach nicht mehr trinke so. Das ist so ein Ding. Es gibt natürlich diese Enthemmung des Trinkens, dieses Loslassen. Da bin ich immer noch tatsächlich auf der Suche. Also dieser Moment, wo man den Kopf so komplett frei hat. Also wenn du da Tipps hast und so, ich meine so Ecstatic Dance oder wie es heißt und so, ne, also es gibt tausende so oder Breathworking. Nee, ich bin immer mal am gucken, obwohl ich war mal bei so einem Workshop, das war so, aber das war nicht so ein richtiges Event.
Ich habe das mal gemacht.
Und? Konntest du dich da...
Unglaublich. Also ich
also fand unglaublich gut?
Unglaublich gut. Ja, okay. Ich fand es, ja. Es war super, super toll. Ja, es ist einfach ein totaler Safe Space. Und es hat auch ein bisschen was von Sport für mich gehabt. Also es war auch im Zuge von MyClubs, das gibt's hier in Österreich, das ist so eine App, wo du eben unterschiedliche Sachen buchen kannst, so Sportsachen. Genau, und alle sind halt genau dafür verabredet und alle sind nüchtern und tanzen einfach. Und dadurch, dass es alle machen und jeder eh auf sich konzentriert ist, man denkt immer, was denken die anderen? Also im Prinzip denkt eh niemand was. Jeder ist mit sich selbst am meisten beschäftigt. War das großartig. Also ich war richtig high vom Ecstatic Dance, aber sowas von. Es war richtig, richtig, richtig schön. Aber gut, das ist jetzt auch nichts, was man dann mal schnell da hat. Genau. Das hast du nicht, hast ja keinen Ecstatic Dance im Kühlschrank.
Ja, das ist halt, genau, das ist halt das Ding, so diese, es gibt halt nicht mehr so diesen krassen Quickfix, ne? Also,
das,
ne,
stimmt,
das, das ist halt das Ding, man kippt sich halt, so, keine Ahnung, 3 Bier rein oder was.
Ja,
und
ja.
Deshalb lernt man dann auch natürlich schnell, dass das irgendwie entspannt und so, ne, weil es also die umso schneller so eine Wirkung eintritt, umso schneller ist ja auch dieses Suchtding am Starten so, ne? Und da muss man auch, glaube ich, nicht mal suchtaffin sein so oder jetzt krass die krassesten Traumata am Start haben. Also jeder Mensch, egal ob Trauma und nicht so, es ist einfach, dass man da schnell von süchtig wird und so, ne? Das ist
absolut,
einfach Fakt.
Absolut. Insbesondere wenn du es machst, weil du irgendwie gestresst bist. Also.
Ja. Genau.
Funktionalisiert passiert, ja. Dann ist das einfach so. Also nein, ich habe auch keine schnelle Lösung.
Das ist gut.
Auch.
Achso, du hast, ja, okay.
Ja, also da teilweise noch so auf der Suche oder eigentlich nicht. Ich habe es irgendwie so einfach akzeptiert, dass ich dann auch vielleicht einfach mal nicht so einen guten Tag habe.
Ja.
Das ist ja auch was man auch einfach akzeptieren kann. Hey, dann bin ich gerade schüchtern. Oder dann fühle ich mich gerade dumm oder dann bin ich irgendwie nicht so gut drauf oder whatever. Ich akzeptiere es einfach und das hilft auch. Und das ist auch etwas, was man dann so über die Zeit irgendwie lernt. Und eigentlich ist das ja dann auch ein Akt der Selbstliebe, wenn man sich einfach dann in seinem Mut und dann nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen muss, so ist mein bester Tag sein. Muss es ja nicht, kann gar nicht jeder Tag der beste Tag sein.
Nee.
Und ja. So. Und das heißt, wie gehst du heute mit schwierigen Situationen um? Also im Vergleich zu damals? Also gibt es irgendwie dann, ist das, ja.
Tja. Da müsste man jetzt meine Frau reinholen. Die muss natürlich auch immer mal wieder durch meine Launen durch.
Ja,
keine Ahnung, also. Ich sag jetzt mal, also ich fand natürlich, genau, also Sachen, die helfen, kann ich auch zählen. Also regelmäßig meditieren ist super, um kurz diese Reaktionen nach hinten zu schieben, also, ne, und Gelassenheit irgendwie zu etablieren. Das ist auf jeden Fall gut. Sport natürlich, also so ganz Billo-Banade-Dinger und so, dann natürlich Therapie ist auch super, wenn man als, keine Ahnung, also diese Trennung meiner Eltern, das war schon auf jeden Fall viel Holz und die Verhaltensweisen, die ich mir halt angeeignet habe, um die Laune aufrechtzuerhalten, ne, so, das ist auf jeden Fall ein Riesenbrocken, das musste einmal weg. Und das, und dann kannst du ja dann halt auch in den Gruppen gibt's ja das 12-Schritte-Programm so, da kann man ja auch nochmal, das ist ja auch sehr, auch irgendwie tiefenpsychologisch, aber auch gleichzeitig spirituell, da kann man vieles rausziehen, seine Verhaltensmuster auf jeden Fall einmal, also kopfmäßig zumindest abchecken, dass man zumindest dann auch, wenn man jetzt wieder irgendwie wegen irgendwas überreagiert, eine Stunde später oder so checken kann, das war wieder das und das, deshalb habe ich so und so reagiert, das ist vielleicht das, da ist der kleine Maurice oder und dann kann man sich vielleicht dafür auch dann wieder entschuldigen und im besten Falle geht es dann irgendwann so, dass man dann schon checkt, was jetzt kommt, bevor man reagiert. Also, ja, dass man es dann eine Stunde danach irgendwie checkt, sondern praktisch die Reaktion kommt und man kann es dann einfach unterdrücken oder ja, dann natürlich irgendwie auch eigene Bedürfnisse, Grenzen setzen, so diese Klassiker, keine Ahnung. Also gleichzeitig habe ich natürlich aber auch, ich habe es jetzt auch nicht diagnostiziert, aber ich würde so posttraumatische Belastungsstörung, also ich habe so einen krassen Stress irgendwie im Körper so gespeichert, den ich versuche mit Körperarbeit irgendwie rauszukriegen, also osteopathische Körperarbeit. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich hatte auch ein Geburtstrauma, also Nabelschnur im Hals. Also das ist ja auch sowas Pränatale und Traumata, die man gar nicht so auf dem Zettel hat. Ne? Auch wenn es jetzt zum Beispiel der Mutter in der Schwangerschaft beispielsweise nicht gut ging. So, das überträgt es ja auch aufs Kind schon unbewusst. Also dieser Stress.
Ja, absolut, ja.
Da musst dir, keine Ahnung, da musst dir nicht mit 7 Jahren einer irgendwie eine klatschen oder so oder Gewalt in der Familie sein. Das muss gar nicht sein. Also es muss, kann einfach nur so unterschwellig die ganze Zeit mitschwingen. Ja. Und dann hast du es halt auch schon im System drin und dann kommt es halt irgendwann raus, einfach wenn es raus will. So, und ja, du, also so random, wo du gar keinen Zusammenhang irgendwie checkst. Und das ist, glaube ich, am schwierigsten, das einzuordnen und damit umzugehen.
Ja. Und ich denke, ohne jetzt eine Ärztin oder Psychologin zu sein, aber dass man dann genau auch zu solchen Punkten kommt und auch lernt, mit solchen Dingen umzugehen und sich da irgendwie weiterentwickeln kann und vielleicht auch manche Dinge heilen kann, die oder zumindest sich was Gutes tun kann.
Ja, ja.
Und sich nicht noch zusätzlich stresst, den Körper, der eh schon gestresst ist, zusätzlich noch mit Alkohol stresst, weil Alkohol stresst den Körper. Es entspannt zwar die ersten 20 Minuten, aber danach ist der Körper nun mal gestresst, der Schlaf ist schlechter und all diese Dinge. Ja. Und ich kenne das auch sehr gut, dass dann manchmal man denkt, na, früher, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber da irgendwie hatte ich weniger Probleme. Also irgendwie ist doch, warum ist manchmal alles so schwierig und overwhelming? Aber, und dann ist das so total irrational, das stimmt überhaupt nicht. Ich war früher das reinste Chaos. Aber so manchmal denke ich, kann ich das dann irgendwie auch gar nicht so sehen, eine Sekunde lang. Und dann muss ich mir denken, nee, es ist ein Schwachsinn. Also rein objektiv stimmt es nicht. Ja. Ich nehme vielleicht nur alles intensiver jetzt wahr und ich kenne mich besser und erkenne einfach Dinge. Und das ist großartig, weil das ermöglicht Entwicklung und sich weiterzuentwickeln und genau. Magst du?
Und nochmal ist aber auch, also ich finde, das ist aber auch eine positive Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also nicht so was Toxisches hier, so Selbstoptimierung. Also es geht ja einfach nur darum, dass man irgendwie genau so Schicht für Schicht irgendwie abschmeißt und so. Und ist natürlich nervig, wenn dann so nackt offen die Wunden, also dass du das irgendwie aushalten musst und so. Ja. Aber also mein Wunsch für die Zukunft ist, dass man irgendwie so, ne, dass man so relativ smooth durchs Leben geht, die meiste Zeit und mit sich irgendwie fein ist und auch irgendwie halt niemanden verletzt und so. Das ist mir irgendwie wichtig, dass man sich selbst nicht verletzt und auch niemand anderen verletzt durch irgendwie irgendwelche unverhältnismäßigen Reaktionen auf die Umwelt und so. Das ist.
Ja, großartig. Schöne Aussicht.
Das wäre schön.
Das wird schön. Das ist schön. Es ist schon sehr schön.
Meistens klappt es auch schon.
Ja, großartig. Hey Maurice, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Danke
dir. Für das großartige Interview. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
Kein Interview, Gespräch. Interview klingt so starmäßig. Gespräch war das.
Gespräch.
Das auch voll viel reingebracht.
Interview. Für das nette Gespräch. Das muss ich rausschneiden.
Ach, sorry. Nö, du kannst auch drin lassen.
Ja, drin lassen.
Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, passt gut. Danke für das nette Gespräch.
Danke.
Und bis ganz bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine mindestens genauso gute Zeit wie wir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Eure Linda von Sober Art.